Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist aber der Wille des, sagt dieser Herr, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass wir um diese Botschaft zusammenkommen dürfen, dass du auferstanden bist. Und um die Botschaft, dass du gestorben bist für uns. Und Herr, du weißt unsere Not, wie so vieles in dieser Welt unsere Augen verblendet, dass wir die Wirklichkeit so schwer sehen. Und eröffne uns doch die inwendigen Augen, Herr, dass wir dich erkennen und sehen und glauben können. Ach, wir legen dir auch all das hin, was unser Gewissen beschwert, alle Sünde und Schuld, alle Sorgen und Nöte unseres Herzens. Nimm es hin, Heiland, und gib uns deinen Frieden dafür. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, du lebst, lass uns teilhaben an deinem Leben. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im 20. Kapitel des Johannesevangeliums heißt es, am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Thank you. am Karfreitagnachmittag, da sah dieser Saal anders aus. Möchte es hätte einmal hereinsehen können. Da waren hier lange Tische gedeckt und etwa 600. Das ist zu stark, das klingt so nicht. Da waren nur 650 junge Burschen, die ihr Liebesmahl gefeiert haben. Das ist eine alte christliche Sitte, die wir aufgenommen haben, dass nach der Abendmahlsfeier, die wir vorher hatten, gemeinsam gegessen und getrunken wird. Da geht es tumultuarisch zu, kann ich Ihnen sagen, so 650 Burschen hier. Und dann wird stille und einige von diesen jungen Leuten sagen noch ein geistliches Wort. Und da hat einer, so ein junger Kaufmann, gesprochen. Das hat mir tiefen Eindruck gemacht. Es waren eigentlich nur ein paar Sätze. Er sagte, mit dem Kreuz Jesu und mit der Auferstehung Jesu hat Gott vollendete Tatsachen geschaffen. Es ist eigentlich zunächst belanglos, ob da einer glaubt oder nicht glaubt. Die Tatsachen leben nicht davon, ob wir daran glauben oder nicht glauben. Die sind da. Und dann fuhr er fort. Es ist keiner hier im Saal, der nicht Niederlagen kennt und Anfechtungen und Probleme, mit denen er nicht fertig wird. Und dann kam der Satz, der mich so packte. Lieben Leute, wenn mein Leben inwendig in Not ist, dann trösten mich nicht Worte und Gedanken, sondern nur Tatsachen. Wenn ich im Sterben liege, helfen mir nicht ein paar schöne pastorale Worte. Aber dass Jesus für mich starb, das tröstet. Versteht ihr? Wenn ich inwendig in Not komme, trösten mich nicht Worte oder Gedanken, sondern die Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Wir haben es heute wieder am Ostertag mit dieser zweiten Tatsache zu tun, dass Gott seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt hat. Und ich darf in einer Zeit, wo so viel unklares Reden ist, also in aller Deutlichkeit bezeugen, ich meine das nicht symbolisch und spiritualisiert, sondern ich bin überzeugt, dass es so ist, wie die Tatsachen Richter Bibel es sagen, dass ein Stein weggerückt wurde, ein Grab leer wurde und doch Herr seinen Jüngern erschienen ist. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir sprachen gestern davon, dass hier Gott was tut. Und hinter diesem Tun Gottes, da steckt etwas, nämlich das, dass der lebendige Gott Antwort gibt auf das, was wir Menschen immer vorzubringen haben. Ich habe mir die Freude gemacht, einmal dem nachzugehen, wie die Auferstehung Jesu die Antwort des lebendigen Gottes ist auf all das, was in der Passionsgeschichte, im Leiden Jesu vorher geschehen ist. Da haben wir gestern Anfang gemacht und da machen wir also heute weiter. Ich überschreibe unseren Text, Gott gibt Antwort. Ich habe wieder drei Teile. Erstens, Gott gibt Antwort auf die Diskussion über Jesus. Gott gibt Antwort auf die Diskussion über Jesus. Wir erinnern uns noch einmal, wie am grünen Donnerstagabend in der Nacht auf den Karfreitag die Häscherin Herrn Jesus gebunden in den Palast des Hohen Priesters geführt haben. Das war den Leuten sehr wichtig, die Sache zu Ende zu bringen. Der ganze Hohe Rat war in der Nacht versammelt. Und nun beginnt das Verhör Jesu. Es war eigentlich kein Verhör, sondern diese Leute hatten ein Urteil über Jesus und das wollten sie festgestellt haben. Und so wurde das Ganze weniger ein Verhör als eine Diskussion um diesen Mann.
ist ein Lügner. Nein, er ist ein Gotteslästerer. Nein, er ist ein Angeber. Er hat gesagt, ich will den Tempel Gottes abreißen und in 3 Tagen aufbauen. Er ist gefährlich. Nein, er ist Herrmann. Versteht ihr? Die halbe Nacht vergeht in einer Diskussion über diesen Jesus. Und schließlich hat jeder seine Stimme 3-mal vorgebracht und seine Meinung. So eine Diskussion läuft sich ja auch mal tot, nicht? Bei aller Diskutierfreudigkeit läuft sie mal tot. Nun ist sie totgelaufen. Und da hat der hohe Priester noch eine großartige Idee. Er sagte, wollen wir Jesus selber hören, was er über sich sagt. Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, ob du Gottes Sohn bist. Und nun gibt Jesus seine Meinung über sich ab. Ich bin der Sohn Gottes. Mir ist gegeben alle Gewalt. Und das Diskussion zu Ende. Da brüllen sie einen Satz, der hieß so, was bedürfen wir weiter Zeugen? Das hieß ja nüchtern gesagt, jetzt haben wir alles gehört, was über diesen Jesus zu sagen ist. Jeder von euch klugen Männern hat seine Meinung gesagt und selbst Jesus hat seine Meinung gesagt. Was bedürfen wir weiter Zeugnis? Wir können die Diskussion jetzt abschließen. Und da sind sie in einem gefährlichen Irrtum. Da meldet sich am Ostermorgen noch einer und sagt, Moment mal. Diese Diskussion ist noch nicht zu Ende. Ihr sagt, was bedürfen wir weiter Zeugnis? Der eine sagt, ihr habt ja mich noch gar nicht gehört. Da meldet sich der lebendige Gott. Sehen Sie, in der Auferstehung Jesu fährt Gott in dieses Wort hinein, das bedürfen weiter Zeugnis und sagt, Moment, mein Zeugnis muss noch her. Jetzt gebe ich mein Zeugnis über Jesus ab, indem ich ihn von den Toten. Das ist wundervoll, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der, so drückt es damals aus der Erweckungspredigt in Essen, der sprach oder so rollten die Planeten. Und dann hatte man das Gefühl, die Planeten rollen von der hohlen Hand dieses Pastors, nicht? Der sprach und so rollten die Planeten. Dieser Gott, der eine Welt geschaffen hat, deren Geheimnis wir ja heute erst anfangen zu verstehen, was ist Materie, was ist Licht, nicht? Das ist ja fantastisch, die Schöpfung. Dieser Gott, der Lichtsysteme sucht, von denen wir keine Ahnung haben. Bei dem wir immer mehr entdecken, dass seine Schöpfung schon ein Geheimnis ist. Dieser Gott meldet sich, um Zeugnis abzulegen über diesen Mann Jesus. Dies ist mein Sohn. Das ist für uns außerordentlich wichtig. Denn seltsamerweise ist die Diskussion über diesen Jesus ja bis heute nicht zu Ende gekommen. Ich las gerade in diesen Tagen ein Jesusbuch von dem bekannten französischen Schriftsteller François Mauriac. Sehr gutes, geistvolles Buch über Jesus. Es ist ja interessant, dass solche Leute, Mitglieder der Akademie, nicht mal über Jesus schreiben müssen. Und da heißt es etwa so, wird geschildert, wie er beschimpft und bespuckt wird und kein Wort sagt. Und nun ist er das Urbild aller Wehrlosen. Und nun kommt über Wörter. Da ist in Paris ein junger Mörder auf der Flucht und sie packen ihn und dann fallen die Frauen über ihn her und reißen an Haaren. Und die Polizei packen genickt und spuckt ihn an. In dem Augenblick ist er Christus geworden. Verstehen Sie, da ist Jesus nur gewissermaßen der Prototyp, das Urbild aller Wehrlosen. Daneben denke ich an solche eigenartigen Gestalten, die sie nur Deutschland hervorbringen kann, wie Herrn Ludendorff und seine Frau, die in dieses Buch veröffentlicht haben, dass Jesus der größte Feigling, der schmutzigste, dreckigste Mensch der Weltgeschichte war. Das Buch hat den Titel Erlösung von Jesus Christus, befreit uns von diesem schrecklichen Menschen, der uns das Blut vergiftet. Und ich denke an ein Buch, das zu Hause steht, wo Jesus der Vorkämpfer des Sozialismus wird. Und ich mir nicht ganz klar, ob Jesus im Bewusstsein vieler Westdeutscher nicht doch lieber das Schutzheilige aller Kapitalbildung ist, nicht? Erhalten wir uns das Christentum hier, nicht? Da droht von Essen, von Nord, vom Osten etwas Schreckliches. Bleiben wir schön christlich. Da wird Jesus zum Schutzheiligen unseres Wohlstandes, nicht? Und dann all das, nicht, was in Religionsunterricht von Schulen bis zu mehr müden vorgebracht worden ist. Jesus, der große Moralist, Jesus, der Religionsstifter, der neben Buddha und Konfuzius noch ein Plätzchen braucht. Wir bedürfen weiter Zeugnis, meine Freunde. Nicht? Wir bedürfen weiter Zeugnis. Wenn ich das ansehe, was da so über Jesus geredet wird von geistreichen, weniger geistreichen und ganz geistreichen Leuten, da sage ich, ich bedarf weiter Zeugnis. Die hohen Priester sagten, was bedürfen wir weiter Zeugnis? Ich sage, wir brauchen richtiges Zeugnis über ihn, das mir deutlich macht, ob hier mein Heil ist oder nicht. Das mir deutlich macht, ob ich mein Leben auf ihn stellen kann oder nicht. Das mir deutlich macht, ob ich an ihn glauben kann zum ewigen Leben oder ob ich betrogen bin und in Nebel fasse. Ich bedarf weiter Zeugnis, da sagt Gott, ich gebe dir es am Ostermorgen. Und er ruft seinen Sohn aus dem Grabe. Und das ist das unüberhörbare Zeugnis Gottes für seinen Sohn. Und nun dürfen wir an diesen Jesus glauben. Nun dürfen wir es fassen. Er ist die Offenbarung Gottes. In ihm hat Gott die Schallmauer, hätte ich beinahe gesagt, zwischen seiner Dimension und unserer dreidimensionalen Welt zerbrochen und ist zu uns gekommen. Nun stimmt das Wort, dass Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Nun stimmt das Wort Jesu, ich bin die Türe, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Gute, ich bin das Brot des Lebens. Wer da dürstet, der komme zu mir. Verstehen Sie? Nun darf ich an Jesus glauben. In ihm kommt Gottes ganze Gnade, Liebe zu ihm. Aber ich muss weitermachen. Gott gibt Antwort. Ich sagte erstens auf die Diskussion über Jesus. Zweitens, Gott gibt Antwort auf eine ganz dumme, kluge Idee. Die Welt ist voll kluger Ideen, aber manche von den klugen Ideen sind einfach dumm. Und ich möchte sagen, in der Auferstehung, also zweiter Teil, nicht? Ich sage immer, wer eingeschlafen war, darf im zweiten Teil wieder neu einsteigen. Sind Sie alle dabei? Das soll ich auch nicht sagen, aber ich sage es doch. In der Auferstehung gibt Gott Antwort auf eine sehr dumme, kluge Idee. Diese dumme, kluge Idee hat die Frau des römischen Landpflegers Pilatus gehabt. Die saß in ihrer Kemenate, hatte nicht viel zu sagen und verfolgt den Tumult um Jesus. Es ist bestimmt schon allerhand Gerücht über diesen Mann zu ihr gedrungen. Wie er die Leute aufregt, wie er Sachen sagt, die einen anständigen Menschen in Wut bringen können, dass er sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nie ins Reich Gottes kommen, also nur in die Hölle kommen. Dass es eine Hölle gibt, das kann doch einen Menschen aufregen, oder nicht? Aber dann hat sie auch wieder gehört, dass er Tote auferweckt und Kinder ans Herz nimmt und Aussätzige heilt. Ich kann mir vorstellen, wie die ersten Wellen dieses Tumultes um Jesus zu ihr gekommen sind. Und nun ist der Karfreitagmorgen da und da draußen brüllt die Menge. Und die hohen Priester drohen, wenn du den freilässt, lieber Pilatus, bist du des Kaisers freundlich, wir wissen zu viel über dich. Wir werden mal ein bisschen nach Rom melden über dich. Und Frau Pilatus im Hintergrund verfolgt das alles nur. Und dann kommt ihr die wundervolle Idee. Ach, die Männer sind so dumm. Ich denke doch die Frauen nicht. Die Männer sind so dumm. Was lässt er sich denn in die ganze Geschichte ein? Warum lassen sie solche dummen Sachen ein, die dummen Männer, nicht wahr? Und nun kommt ihre wundervoll kluge Idee. Sie schickt einen Sklaven mit einem Brieflein. Habe nichts zu schaffen mit diesem Gericht. Zieh dich doch raus. Was brauchst du dich denn zu befassen? Lass doch machen, was du wollen. Muss nicht überall dazwischen sein, lieber Pilatus. Hat diese Männer. Und der Sache noch Gewicht zu geben, schreibt er noch so dran, dass sie also einen Traum gehabt hätte. Wenn das nicht überzeugt, nicht in einem abergläubischen Jahrhundert, das würde ja heute die Menschen überzeugen, einen Traum oder ein Horoskop oder sowas, nicht? Ich habe Fehler, liegt im Traum um seinetwillen. Nun muss der Mann doch folgen. Und meine Freunde, ich finde es herrlich, Frau Pulatus, eine ganz moderne Frau. Nicht? Man hat das Gefühl, dass 90% der abendländischen Welt mit Frau Pilatus verheiratet sind. Habe nichts zu schaffen mit diesen Gerechten. Ist es nicht so? Ihr könnt überall Statistiken lesen, es geht nur noch 4% in die Kirche. Und die über 96%, die haben Frau Pilatus geheiratet, die sagt, hab nichts zu schaffen mit dem. Zahl deine Kirchensteuer und halt dich raus. Nicht? Denn es ist ja immer noch Tumult um Jesus. Das konfessionelle Kämpfe. Eine Kirche, die macht, wie gesagt, wir allein sind seine Stellvertreter hier und dann ist reformiert und Lutheraner, Methodisten und Baptisten und Heilsarmee. Wer soll da rauskommen und den Tumult um Jesus? Wir sind doch schließlich keine Theologen. Halt dich raus, sagt Frau Pilatus. Eine kluge Idee, nicht? Halt dich raus. Und so hält man sich raus. Und es sitzen auch hier Leute, die sich schließlich mal an Gottesdienst gefallen lassen. Aber sich hüten werden, in diesem Streit um Jesus Position zu beziehen. Die sich hüten werden, eines Tages bekannt zu werden als Leute, ich bin auch mit Jesus von Nazareth, nicht? Hier sitzen ja Frau Pilatus und Herr Pilatus gewissermaßen in Massen. Nee, Massen nicht, weil wir überhaupt keine Massen sind heute, aber also sehr zahlreich, kann man lieber sagen, nicht? Und sehen Sie, auf diese kluge Haltung, hab nichts zu schaffen mit diesem Ungerechten, gibt Gott in der Auferstehung Antwort. Die Antwort heißt, das geht nicht. Jetzt erwecke ich meinen Sohn und stelle ihn euch hin zum Stein, so heißt es mal in der Bibel, des Ärgernisses. Nun erwecke ich meinen Sohn. Und ihr könnt diese Tatsache nicht wegwischen. Darf ich es nicht einfach mal so sagen? Wer jetzt ohne Jesus lebt, ist ein armer, wirklichkeitsfremder Narr. Eine Familie ohne Jesus, das kann nicht wie werden, weil sie die Wirklichkeit übersehen. Eine Gesellschaftsordnung, eine Politik, die diesen Baustein, diesem Reich verwirft, kann nichts werden, wie es ja gerade ist. Es gibt nichts Wirklichkeitsfremderes als den ganzen westdeutschen Bürger, der wiederum eine Welt ohne Jesus aufbaut, der diesen Baustein wiederum verwirrt und darum alles verkehrt sehen muss, nicht? Aber was geht mich die große Welt an? Sie hat ja keine Verheißung. Es geht uns unser Leben hier an. Es gibt nichts Wirklichkeitsfremderes, als zu leben, ohne diesen von Gott erweckten Herrn sein Leben auszuwählen. Wirklichkeitsfremd, jawohl. Wie oft kriege ich gesagt, Pastor Busch, Sie müssen die mit der Tatsache, mit der Wirklichkeit, kann ich nur lachen. Wir sind die Einzigen, die das tun. Sehen Sie, ein Blinder kann die Wirklichkeit nicht erkennen. Ich erinnere mich, wie ein blinder Mann auf einem Dorf mich mal ausbrachte, etwa wie es Meer aussieht. Er konnte es sich nicht vorstellen. Und nun sagt die Bibel auch tatsächlich, dass der Gott dieser Welt, der Teufel, unsere Augen verblendet haben, dass wir die Wirklichkeit nicht sehen können. Und das ist die größte Gnade, wenn sie wirklich Ostern feiern können, wie der Thomas und Gott in die Augen öffnet, dass Jesus da ist, der Mittelpunkt der Welt ist und der Herzog unserer Seligkeit, der uns erretten, erlösen und selig machen kann. Gott helfe uns, lieben Freunde, dass wir mit dieser verrückten, dummen, klugen Idee der Frau Pilatus Schluss machen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. In der Auferstehung stellt uns Gott seinen Sohn hin. Ich möchte geradezu sagen, verstehen Sie es recht, drängt uns Gott seinen Sohn auf und sagt uns, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name im Himmel den Menschen gegeben, der retten sie könnten errettet werden, als in diesem Jesus. Das geht nicht mehr. Wir haben nichts zu schaffen mit diesem Gerechten seit der Auferstehung. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. dann setzen, das heißt so, du kommst an Jesus nicht vorbei. Und wenn dich ein Leben lang nicht vorbei drückst, dann stehst du im Stern vor ihm und im Gericht vor ihm. Du kommst an Jesus nicht vorbei. Das Dritte. Die Auferstehung Jesu ist Gottes Antwort, sagte ich, auf die Diskussion über Jesus, auf diese dumme, kluge Idee, nicht? Die Wirklichkeit nicht sehen zu wollen. Und noch ein Drittes. Die Auferstehung Jesu ist Gottes Antwort auf einen ganz großen Irrtum. Auf einen ganz großen Irrtum. Ich sagte Ihnen, es hat mir mal Freude gemacht, die Leidensgeschichte Jesu durchzugehen und zu sehen, wie die Auferstehung Jesu Gottes Antwort auf jeden einzelnen Zug der Passionsgeschichte ist. Und da lassen Sie mich noch einen Zug nennen, der ganz am Anfang steht. Das war im Garten Gethsemane. Da dringen die Häscher herein, um Jesus zu fangen. Und da war ein wacher Mann, der dachte, wie ein Mann denkt. Da war der Petrus, der hat ein Schwert, das zog er, um Jesus zu verteidigen. Jesus hat ihm verwehrt. Aber im Grunde steht das ja immer im Hintergrund der Leidensgeschichte. Warum standen seine Anhänger nicht auf? Warum geschah denn nichts? Warum taten sie nichts? Sehen Sie, auf die Frage des Petrus, Herr, muss ich dich nicht verteidigen? Gib Gott Antwort an Ostern, indem er seinen Sohn erweckt. Wenn der Petrus jetzt an seinen Säbel dachte, hat er sich geniert. Den, der aus dem Tod kommt, den brauche ich nicht verteidigen. Den braucht ich nicht verteidigen. Meine Freunde, diese Frage ist wiederum sehr aktuell geworden. Das hat jetzt nichts mit Politik, sondern mit Christentum zu tun, wenn ich es noch einmal auflege in der aktuellen Form. Einer unserer bundesdeutschen Minister hat am Aschermittwoch eine große Rede gehalten und da hat er gesagt, es wird nötig werden, dass wir bald mehr Kasernen als Kirchen bauen. Warum? Damit wir das verteidigen können, was in den Kirchen predigt wird. Damit wir verteidigen können, dass Pastoren in Freiheit in den Kirchen predigen können. Darum werden wir noch mehr Kasernen bauen müssen. Es ist merkwürdig, dass ein christliches Abendland solch einen Satz hin, ohne zusammenzuzucken. Darum muss jetzt anhand des Wortes Gottes darauf geantwortet werden. Die Antwort lautet so, wenn eine Regierung das Geschäft betreiben will, nach allem, was wir erlebt haben, wiederum aufzurüsten und Kasernen zu bauen, dann soll sie die Begründung herholen, woher sie will, aber nicht aus dem Christentum. Denn die Auferstehung Jesu hat deutlich Gottes Antwort gebracht, die lautet, ihr braucht mich nicht zu verteidigen. Nachdem wir zwei Kriege verloren haben, stellen sie ja auch nicht um so eine Verteidigung. Nicht. Ihr braucht mich nicht zu verteidigen. Ich sage noch einmal, mögen die Regierungsleute ihre Gründe für Kasernenbauten holen, wo sie wollen. Aber sie mögen uns im Christentum da verschonen. Ein prediges Wort des Gottes und mein Heiland braucht kein westdeutscher Minister verteidigen. Den hat Gott von Toten auferweckt. Den braucht der Petrus nicht zu verteidigen. Und den braucht heute niemand verteidigen. Das hat Gott deutlich gemacht, dem Petrus, dass er diesen Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese glorreiche Auferweckung ist Antwort Gottes auch auf die Szene im Garten Gethsemane. Meine Freunde, ich weiß, dass wir bereits in eine Situation gekommen sind, wo man schon schlecht hören kann. Bitte atmen Sie dreimal tief und versuchen Sie zu hören, was ich Ihnen sage. Dies ist biblische Botschaft. Dass Jesus nicht von uns verteidigt wird. Pastoren, kirchliche Institutionen vielleicht, aber darum legen wir gar keinen Wert. Nee. Jesus braucht von uns nicht verteidigt zu werden. Warum ist das so wichtig? Weil wir erst, wenn wir das gefasst haben, begreifen können. Ich bitte alle anwesenden Eisenbahner nur zu sorgen, dass es mal abgestellt wieder draußen. Können Sie auf der Galerie mich noch verstehen? Danke. Ja, gerade jetzt liegt mir viel daran, dass Sie mich richtig verstehen und nicht missverstehen. Erst wenn wir das begriffen haben, dass Sie weder mit Ihren persönlichen Reden noch Staaten Jesus verteidigen müssen, werden Sie nämlich Evangelium fassen können, dass Jesus uns verteidigen wird. Dass Jesus für uns eintritt. Das ganze Evangelium ruht ja in diesem Satz, dass Gott für mich verlorene Menschen seinen Sohn gibt, damit endlich einer da ist, der für mich eintritt. Das müssen wir in seiner ganzen Schärfe jetzt mal verstehen. Liebe Freunde, ich habe Stunden gehabt, wo ich mich vor Menschen fürchten musste. Und es einfach erfuhr, was es bedeutet, mich hinter Jesus zu verbergen. Und er tritt für mich ein, wie er für sein Volk eintrat, als die Ägypter kamen und sie gefangen nehmen wollten. Da führte sie durchs Meer. Er tritt für sein Volk ein und sagt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aber meine Freunde, er tritt namentlich für uns ein am schwersten, ich hätte gesagt, am dicksten Punkt. Ich muss Sie immer wieder fragen, haben Sie noch nie Angst gehabt vor dem Gericht Gottes? Haben Sie noch nie Angst gehabt vor dem Gericht Gottes? Wenn Gott unsere Sünde, unser Versagen, unseren Schmutz, unsere Lieblosigkeit, unsere Lüge, unsere Gottlosigkeit auf den Tisch legt. In der Bibel steht ein schreckliches Wort vom Zorn Gottes. Haben Sie noch nie Angst gehabt vor dem Zorn Gottes? Ich habe schrecklich Angst davor. Ich habe schrecklich Angst davor. Wollen Sie sich selber verteidigen? Sie werden kein Wort herausbringen im Gerichte Gottes. Kein Wort werden Sie herausbringen. Wenn Sie das nicht wissen, dann kennen Sie Gott überhaupt noch nicht. Und ich bin glücklich, dass ich in der Bibel gehört habe, dass Jesus mich verteidigen will. Und es mit Vollmacht kann, weil er am Kreuz für mich bezahlt hat. Weil er das Gericht für mich getragen hat. Nun tritt er für mich ein. Jetzt, heute, schirmt er mich vor dem Zorn Gottes. Und wenn ich sterbe, dann soll er mich umgeben, mit dem Zorn Gottes schützen. Und an jedem Tag des Gerichtes darf ich jauchzen und mit Paul Gerhard sagen, kein Unheil mich erschrecket, kein Urteil Gottes mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Jesus, der mich liebt. Lernen wir es, dass unser Heiland auferweckt ist, der nach seiner Auferstehung von uns nicht mehr beschützt werden muss, aber der uns in jeder Lage und im Gericht Gottes beschützen kann und will, wenn wir ihm gehören wollen. Darf ich damit schließen? Gott hat ihn auferweckt. Und nun seine ganz große Freiheit im Reich Gottes. Ich kann diesen Jesus ablehnen. Ich kann das ignorieren. Ich kann wirklichkeitsfremd weiterleben. Das darf man. Wenn der Kirche Zwang war, im wirklichen Reich Gottes gibt es nie Zwang. Aber wenn es je war, dass der Ruf Gottes durch Jesus unser Herz erreicht, dann meine ich, geschieht es am Ostermorgen. Wenn nicht, der Auferstandene, der ruft, doch spüren Sie das nicht, der zieht. Wir wollen beten. O Herr, unser Heiland, ich danke dir, dass du uns geschenkt bist und dass wir mit dir so ein herrliches Evangelium haben. Ein starker Heiland bist du, ein großer Erretter, die herrliche Wirklichkeit Gottes. Herr, lass uns unser Leben revidieren. Lass uns Schluss machen mit so viel Dunkel und Sünde. Lass uns neu anfangen mit dir. Lass uns Ostern halten in Geist und Wahrheit. Amen. Wir wollen aus dem Liede 62, dem dritten Vers singen. Yeah.
unseren Ostergesang singen, Anhang 42. Wir werden stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.